Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem jungen Journalisten und Blogger, dessen Familie ursprünglich aus Afghanistan kommt, der selbst die österreichische Staatsbürgerschaft hat und inzwischen in Stuttgart lebt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Emran Feroz.
Guten Morgen.
Herr Feroz, wann waren Sie zuletzt in Afghanistan?
Ich war im vergangenen Mai in Afghanistan.
Wo da?
Ich war in Kabul, in der Hauptstadt. Dann aufgrund meiner Recherchen war ich dann auch in anderen Provinzen unterwegs. Das waren eben vor allem östliche Provinzen. Das war die Provinz Nangarhar zum Beispiel. Aha. Und die Provinz Khost, die an Pakistan grenzt. Und dann noch eine andere Provinz, Wardak heißt die.
Okay.
In der Nähe von Kabul ist die, genau.
Die Sicherheitslage, die so oft zitierte, in diesen Provinzen anders als in der Hauptstadt Kabul?
Ja, vollkommen anders. Also zum Beispiel die Provinz Nangarhar und die Provinz Wardak, beziehungsweise weite Teile von dieser Provinz, Distrikte, stehen vollkommen unter Taliban-Kontrolle. Ich war auch in diesen Distrikten unterwegs.
Ja.
Und also da herrscht ein komplett anderer Alltag als in Kabul.
Wie gefährlich war dieses Unterwegssein in diesen Regionen?
Ja, das war schon gefährlich. Also es ist sogar so gefährlich, dass also die Menschen aus Kabul meiden meistens sowieso Reisen in diese Provinzen. Also ich meine damit Menschen, die wirklich jahrelang in Kabul leben, dort aufgewachsen sind, die ziehen es vor, in der Hauptstadt zu bleiben. Was aber die Hauptstadt nicht sicherer macht, es gibt eben andere Formen der Kriegsführung und andere Gefahren, je nachdem, wo man ist.
Ja.
Und der Weg in diese Provinzen, der war natürlich auch gefährlich. Also ich weiß zum Beispiel, als wir nach Wardak gefahren sind, das sind ungefähr 50 Minuten von Kabul, da haben dann irgendwann die Armee-Checkpoints aufgehört und die Taliban-Checkpoints haben angefangen. Und man hat ausrückende afghanische Soldaten gesehen, wie die eben gerade zitternd in den Krieg gezogen sind. Und das war auch so ein Kilometer, zwei Kilometer vor uns, hörte man auch Bombenexplosionen.
Wie ist es dann, wenn Sie als jemand, der erstmal nicht auffällt von der Optik her, weil afghanische Wurzeln sieht man halt, müssen Sie trotzdem mit irgendeiner Legende unterwegs sein, damit man Sie nicht von Taliban-Seite aus als letztlich westlichen Journalisten identifiziert?
Also generell ist es so, immer wenn man in solchen Provinzen unterwegs ist, auch wenn man ein einheimischer Journalist aus Kabul ist, sollte man Menschen dabei haben, die aus diesen Provinzen stammen und sich in den jeweiligen Distrikten auskennen.
Denen man aber vertrauen muss,
denen absolut. Man vertrauen muss, absolut vertrauen muss, genau. Weil die schätzen dann letztendlich auch ein, wie gefährlich es ist, ob man zurückkehren sollte oder ob man weiterfahren kann.
Was passiert, wenn man denen plötzlich nicht mehr vertrauen kann, beziehungsweise wenn die einen verraten?
Also das ist sicher eine sehr schwierige Frage. Mir ist das zum Glück noch nie passiert, aber da kann alles passieren. Also wenn man jemanden nicht vertrauen kann in diesem Bereich, dann kann es sein, dass dieser jemand mit dir ins Auto sitzt und dich schon längst an irgendwen verkauft hat und am Ende wird man dann da irgendwo abgeladen und im besten Fall ist man eine Geisel und es wird Lösegeld verlangt. Zum Beispiel, wenn bekannt ist, dass man aus dem Westen stammt, dann wird eben ein hohes Lösegeld verlangt. Im schlimmsten Fall geht man drauf und es wird nie irgendwie ans Licht kommen.
Sie selbst haben eine sehr dramatische und auch spannende Lebensgeschichte, also weniger was Ihre eigene Person angeht, als die Ihrer Eltern. Ihr Vater ist nach Europa bzw. nach Österreich gekommen zu einem Zeitpunkt, da hat es die russische Invasion in Afghanistan noch gar nicht gegeben, also Ende 70er.
Genau, das war Ende der 70er. Mein Vater hat eben Deutschland bzw. den deutschsprachigen Raum, also der war auch erst in München, als Ziel ausgesucht, weil er eben in deutscher Sprache in Kabul sein Abitur gemacht hat, an einer deutschen Schule, die sehr bekannt ist. Und
hier studieren wollte dann.
Genau, er wollte hier studieren, also mein Großvater, der war damals als Diplomat tätig, der meinte, jetzt geh nach Deutschland oder nach Österreich und studier dort was Anständiges und dann kommst du zurück und machst hier irgendwas Gutes und baust dein Land auf.
Der erste Teil hat funktioniert, er hat studiert, der zweite Teil nicht, er ist nie mehr zurückgegangen. Warum nicht?
Er ist nie mehr zurückgegangen. Naja, da haben sich dann die Vorgänge in Afghanistan alle nacheinander überschlagen. Es gab eben erst den Putsch der Kommunisten, also damals gab es eben zwei kommunistische afghanische Parteien, die haben den ersten Präsidenten der Afghanischen Republik geputscht, blutig. Und dann kurz darauf marschierten die Russen ein, also dann gab es diese sowjetische Invasion. Und in diesem Zeitraum verstarb auch mein Großvater. Das war dann alles zu viel für meinen Vater.
Okay.
Und auch seine anderen Familienmitglieder haben dann alle nach der Reihe Afghanistan verlassen. Und für ihn gab es dann irgendwie auch gar kein Zurück mehr.
Das heißt, da gibt es keine familiäre Verbindung mehr. Allerdings gibt es noch eine familiäre Verbindung zur Familie ihrer Mutter, die später als der Vater aus Afghanistan rausgegangen ist.
Ja, genau. Also die Familie meiner Mutter, da gibt es noch meine Onkel und einige Tanten und so. Die leben alle hauptsächlich in Kabul oder im Norden des Landes. Und zu denen besteht noch Kontakt. Und meistens, wenn ich dort bin, dann bin ich auch bei denen.
Sie reden sicher, weil wir eingangs der Sendung auch über die aktuelle Sicherheitslage gesprochen haben, Sie reden mit diesen Verwandten ihrer Mutter natürlich auch über die aktuelle Situation. Was haben die Ihnen im Mai, als Sie das letzte Mal dort waren, erzählt?
Ja, für die ist es natürlich so, also jemand, der in Kabul lebt, hat meistens Angst vor Selbstmordanschlägen, Autobomben und solchen Sachen. Und die haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Zum Beispiel mein Cousin und meine Cousine, die studieren an der amerikanischen Uni in Kabul. Und als ich im letzten Jahr im Herbst dort war, war das kurz ein paar Tage nachdem ein Anschlag auf ihre Uni stattgefunden hat. Und bei diesem Anschlag sind viele Studenten getötet worden, Dozenten, alles unschuldige Menschen. Und mein Cousin und meine Cousine waren regelrecht im Kugelhagel drin und haben es irgendwie rausgeschafft und sind dann heimgerannt. Das war, also dort findet der Unterricht meistens abends statt. Sie sind dann im Dunkeln durch diese Felder heimgerannt. Und meine Tante, also die Mutter von denen, die war vollkommen also besorgt.
Ja.
Da gab es Zustände, das war fürchterlich. Und so fühlen sich viele Menschen in Kabul.
Ja, das alles deutet darauf hin, dass Afghanistan alles andere als ein sogenanntes sicheres Herkunftsland ist.
Ja, das auf jeden Fall.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Emran Feroz ist heute Vormittag unser Gast, ein junger Journalist, dessen Eltern aus Afghanistan kommen, der selbst im Mai, also vor einem knappen halben Jahr, zum letzten Mal in Afghanistan war. Emran Feroz, und dort haben Sie auch Karzai, den früheren Staatschef, getroffen und interviewt?
Nee, das war im letzten Herbst, also vor einem Jahr. Ich war im September vor einem Jahr eben auch in Afghanistan. Und dort sprach ich mit Hamid Karzai.
Wie haben Sie den erlebt?
Der ist sehr freundlich, sympathisch und gastmännisch. Das ist sein Image. Das
staatsmännisch.
Staatsmännisch, natürlich, ja. Und er ist schon, wie soll man sagen, er ist ein Schleimer.
Spielt er noch eine Rolle in Afghanistan? Wie schätzen Sie das ein?
Nun ja, Karzai selber äußert sich immer wieder öffentlich zu irgendwelchen Sachen. Vor allem, wenn man, wenn es um irgendwelche US-Luftangriffe etc. geht mit zivilen Opfern, da ist er sofort da, kritisiert das und gibt dazu seinen Senf ab. Hinzu kommt, dass er in seinem Palast in Kabul regelmäßig wichtige politische Persönlichkeiten empfängt und mit denen, so isst, Tee trinkt und spricht.
Deutet darauf hin, dass er daran interessiert ist, so im Hintergrund immer noch Fäden zu spinnen und sein Netzwerk wirken zu lassen. Lassen Sie uns zwei Sätze reden über seinen Nachfolger, Ashraf Ghani.
Ja.
Wie schätzen Sie den ein?
Ja, Ashraf Ghani ist ein Technokrat, im Westen ausgebildet. Er hat auch sehr lange Zeit, zum Beispiel während er bei der Weltbank etc. gearbeitet hat, seine eigene Bevölkerung aus dem Fokus verloren.
Ein Mann des Westens? Fragezeichen.
Ja, das auf jeden Fall.
Die Amerikaner sind im Wesentlichen raus aus Afghanistan. Auch die Deutschen sind bis auf einen Restposten in Kunduz, glaube ich, auch aus Afghanistan rausgegangen. Immer dann, wenn jemand rausgeht, entsteht ein Vakuum. Haben die Taliban dieses Vakuum komplett gefüllt?
Also laut gegenwärtigen Kenntnisstand kontrollieren, beziehungsweise bekämpfen die Taliban so um die 40% des ganzen Landes. Also 40% von Afghanistan sind mittlerweile entweder bereits in Taliban-Kontrolle oder sind nahe dran, in deren Hände zu fallen.
Fast die Hälfte des Landes.
Ja, genau.
Und der Rest?
Naja, der Rest wird halt irgendwie von der Regierung kontrolliert, aber sehr lose. Es gibt auch viele lokale Milizen, die da sehr eigenständig handeln. Also die Zentralregierung in Kabul hat eigentlich meiner Meinung nach sehr wenig in der Hand.
Diese berühmten sogenannten Warlords, Dostum, Hekmatyar, spielen die noch eine Rolle in Afghanistan?
Ja, eine große Rolle. Also das begann ja auch, als die NATO ins Land einmarschierte, verbündete sie sich sofort mit diesen Warlords, zum Beispiel Dostum, den sie genannt haben, oder anderen Warlords. Das ist immer so weitergegangen. Diese Menschen haben sich persönlich bereichert, die Korruption vorangetrieben, ihre eigenen Milizen und Privatarmeen bewaffnet, ausgestattet. Und ja, Hekmatyar zum Beispiel, da gab es vor einigen Monaten einen Friedensdeal mit der afghanischen Regierung, so dass dieser auch wieder nach Kabul zurückkehren konnte und dementsprechend wohl demnächst irgendeinen Posten besetzen wird.
Diese von Amerika ausgehende Invasion Afghanistans mit dem Beginn 2011 nach 9/11, ein großes Unternehmen, das komplett gescheitert ist?
Fragezeichen. Ja, komplett gescheitert. Auf jeden Fall. Weil man vor allem damals eben in den Anfangsjahren diesen Systemfehler begangen hat und sich mit Leuten verbündet hat, die keineswegs irgendwie besser sind als die Taliban oder denen moralisch moralisch besser dastehen als diese Menschen. Und das sind alles Herrschaften, die sind nicht an Demokratie, Frauenrechte etc. interessiert.
Wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte nach der Bundestagswahl zwischen FDP und zwischen Grünen und CSU, CDU, wird auch eine Frage geklärt werden müssen, wie man das mit den sicheren Herkunftsländern hält. Afghanistan, ein sicheres Herkunftsland, ja oder nein? Bedeutungsvoll für die Frage, wird abgeschoben, wird nicht abgeschoben. Ja. Ihre Einschätzung?
Ja, also Afghanistan ist zu 100% alles andere als sicher. Was man unterscheiden muss, ist, dass in manchen Regionen herrscht weniger Krieg als in anderen Regionen.
Wo ist es gut, wo ist es schlecht?
Ja, darüber will ich nicht urteilen, weil das ist sehr schwer zu sagen. Zum Beispiel in ländlichen Provinzen gibt es mehr Luftangriffe, in den Städten gibt es mehr Selbstmordanschläge, Autobomben. Also die Gewalt ist eine andere, aber sie ist überall da. Und aus diesem Grund kann man überhaupt nicht sagen, dass zum Beispiel, wie das oft suggeriert wird, dass zum Beispiel Kabul sicher ist. Aha. Und dass die Menschen dort leben können. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Familienstrukturen in Afghanistan sind enorm wichtig. Mhm. Wären die dann auch hilfreich für den Fall, dass irgendein junger Mann beispielsweise aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben wird und dann von der Familie auch entsprechend wieder aufgefangen wird?
Ja, aber das Problem ist, dass zum Beispiel in vielen Fällen gibt es Geflüchtete, die aus ländlichen Regionen sind und dann landen die aber nach der Abschiebung wieder in Kabul. Dort lebt dann niemand von denen. Dann sind die völlig auf sich allein angewiesen und in vielen Fällen sind die auch gezwungen, wieder zu ihren Familien zu gehen, irgendwo auf dem Land, in anderen Provinzen, in denen Krieg herrscht. Und was dann dort mit denen passiert, davon hört man sowieso nichts und weiß man auch nicht.
Wie groß und wie berechtigt ist die Angst vor den Taliban?
Angst vor den Taliban ist groß, vor allem in den Städten, weil sich viele dort an die Präsenz der afghanischen Armee und an den afghanischen Sicherheitsapparat etc. angewöhnt haben. Allerdings die UN-Berichte, die jedes Jahr erscheinen zu zivilen Opfern in Afghanistan, machen eben auch deutlich, dass nicht nur die Taliban für zivile Opfer verantwortlich sind, sondern eben auch die afghanische Armee selbst, afghanische Polizei, dann auch Luftangriffe durch die NATO etc. Also, und die Menschen, die in den Taliban-Gebieten leben, die haben sich auch dementsprechend natürlich an diese Verhältnisse gewöhnt.
Sie haben vorhin mal in einem anderen Zusammenhang, in einem Nebensatz, das Wort Frauenrechte benutzt.
Ja.
Wie sieht es mit den Frauenrechten im Jahr 2017 in Afghanistan aus?
Ja, also ich denke, da gibt es überhaupt nichts schön zu reden. Die Frauenrechte in Afghanistan sind überall schlecht. Und ich denke, das hat auch in erster Linie nichts wirklich mit den Taliban zu tun, weil, wie gesagt, die Personen, die sich in der Regierung befinden, haben oft ebenso einen frauenfeindlichen Hintergrund und haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich an diesen Rechten irgendwas verbessert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Tod per Knopfdruck, so heißt das Buch, das Emran Feroz geschrieben hat. Das Buch ist aktuell in dieser Woche auch rausgekommen und behandelt bzw. beschäftigt sich mit dem US-amerikanischen Drohnenkrieg in Afghanistan und in anderen Ländern. Gibt es da, Emran Feroz, eigentlich halbwegs seriöse Zahlen, die belastbar sind?
Ja. Es gibt sehr wenige Zahlen allgemein zu diesem Thema, aber es gibt zum Beispiel sehr gute Zahlen vom Bureau of Investigative Journalism in London,
ja,
die den Drohnenkrieg sehr ausführlich beobachten, in Pakistan, in Afghanistan, in Jemen, in Somalia. Und diese Zahlen sind schon sehr belastbar, vor allem wenn man sie mit den Zahlen vergleicht, die uns die US-Regierung im vergangenen Jahr erstmals zum Drohnenkrieg genannt hat.
Dramatische Differenz zwischen diesen beiden Zahlen?
Ja, also die US-Regierung sprach von maximal 116 getöteten Zivilisten, die im Laufe der Obama-Administration, im Laufe der Ära Barack Obamas, durch Drohnen getötet wurden.
In diesen 8 Jahren.
Genau. Und beim Bureau sind wir da bei weit über 1000.
Weit über 1000?
Weit über 1000. Und ja, bitte.
Wer hat recht?
Das Bureau. Aber auch diese Zahlen sind unvollständig. Und es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Das Problem ist allerdings, dass die meisten dieser Regionen sehr abgelegen sind, sehr abgeschottet sind, schwer erreichbar sind.
Mhm.
Auch für lokale Journalisten schwer erreichbar sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass eben viele Journalisten aus Kabul bestimmte Regionen in Afghanistan komplett meiden. Und so zieht sich eben das durch das ganze Bild.
Und medial spielt es so gut wie keine Rolle, möglicherweise auch deshalb, weil ein paar zivile Todesopfer in Afghanistan, Hochzeitsgesellschaft, Beerdigungsgesellschaft halt in Europa nicht ziehen?
Ja, und vor allem der Drohnenkrieg an sich, die Natur dieser Kriegsführung, profitiert auch. Also wie soll man sagen, diejenigen, die verantwortlich sind für diesen Krieg, profitieren von der Natur dieses Krieges, weil eben ein Drohnenangriff tötet meistens 5, 6 Leute, 6, 7 Leute und immer wieder. Wenn man das alles aufeinander rechnet, kommen da natürlich enorm hohe Zahlen dabei raus. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, gestern war ein Angriff, 5 Tote, das wird nur klar am Rande wahrgenommen.
Ein Mann in Afghanistan, sage ich schon, ein Mann in den USA, der 59 Menschen erschießt, ist dann logischerweise eine ganz andere Dimension. Oder amerikanische Bombenangriffe, die es ja auch gegeben hat in Afghanistan und anderswo, mit sehr viel mehr Opfern. Diese Drohnengeschichte hat bei Ihnen auch einen biografischen Hintergrund insofern, dass als vor einigen Jahren ein entfernter Verwandter von Ihnen bei einem Drohnenangriff in Afghanistan ums Leben gekommen ist.
Ja, also das war ein Cousin mutterlicherseits zweiten Grades. Ich kannte diesen Mann nicht persönlich. Der hat Afghanistan in den letzten Jahren kaum verlassen. Und er starb im Grenzgebiet, beziehungsweise das war eigentlich Pakistan. Das war die Region Waziristan, die an Afghanistan grenzt. Dort hat er ein paar Freunde besucht. Die waren da dort am Tee trinken. Hatten eigentlich eine schöne Zeit, was halt Freunde machen an so einem Abend. Und dann schlug eben so eine Hellfire-Rakete ein und hat die meisten von ihnen umgebracht. Und darunter war auch er.
Warum?
Das wissen wir nicht. Also es gibt dazu, nach solchen Angriffen gibt es sehr selten irgendwelche Statements. Wenn es irgendwie offizielle Angaben seitens der US-Regierung gibt, dann heißt es nur, dass mutmaßliche Terroristen, mutmaßliche Militante etc. getötet wurden.
Und Ihr Cousin war kein Terrorist?
Nein. Hatte, so wie die meisten Opfer, mit denen ich gesprochen habe, hatte der gar nichts mit denen.
Der Drohnenkrieg der Amerikaner in Afghanistan und anderen Ländern, darüber reden wir mit dem Journalisten und Blogger Emran Feroz, der sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt hat. Eine Drohne, Emran Feroz, ist ein unbemanntes Kleinflugzeug, das von außen gesteuert wird und wie bewaffnet ist.
Also bewaffnete Drohnen sind meistens im Fall der USA mit Hellfire-Raketen, die sehr leicht sind und deshalb für diesen Zweck gut geeignet sind, bewaffnet.
Okay, angenommen, ich habe die Idee, dass in Afghanistan ein Trupp Terroristen getötet werden sollte und ich bin der Verantwortliche. Welche Befehle gebe ich da?
Nun ja, es ist beim Sonnenkrieg so, dass eben mehrere Personen, das ist eigentlich so ein gesamter Komplex, der hinter diesem Programm steht. Und in diesem Fall wäre es so, naja, man müsste konkret wissen, was für eine Rolle sie haben. Sind sie der Pilot der Drohne?
Nee, ich bin der Big
oben.
Boss,
ganz sie oben. Sind Big, ja. Sie sind der Big Boss.
Ja,
ja, naja, sie hätten in so einem Fall, das wäre wahrscheinlich, womöglich wären sie ein hoher Geheimdienstoffizieller oder ein Militärangehöriger. Sie würden dann womöglich den Befehl geben, nachdem sie gewisse Sachen überprüft haben, würden sie vielleicht den Befehl geben, dann abzuschießen.
Okay, und dann?
Dann schießen sie eben in eine Menge hinein. Und
wer schießt?
Es gibt eben das Drohnenteam und es gibt für jede Aufgabe eine Person, die dafür zuständig ist. In diesem Fall wäre das der sogenannte Sensoroperator, der diese Rakete ins Ziel steuert.
Wo sitzt der?
Der sitzt meistens in so einem kleinen, engen Raum in Las Vegas oder irgendwo, also auf jeden Fall weit weg vom Schlachtfeld.
Mhm.
Meistens sind das US-Militärbasen innerhalb der Vereinigten Staaten und dort sitzen auch die anderen Angehörigen des Drohnenteams und von dort wird die Operation koordiniert.
Für so einen Einsatz, wird da eine Drohne mit Bewaffnung irgendwo gestartet
ja.
und dann hingeflogen oder kreist diese Drohne sowieso jederzeit einsatzbereit über, in diesem Fall, Afghanistan?
Nee, also eine Drohne hat ja auch eine gewisse Laufzeit. Irgendwann, also das sind zurzeit 48 Stunden bei diesen Predator-Drohnen. Und die kann natürlich nicht permanent in der Luft schweben.
Okay.
Das heißt, es gibt Basen, zum Beispiel in Afghanistan, von denen die Drohne gestartet wird. Es gibt dort Techniker vor Ort, die die Drohne mit gewissen Sachen ausrüsten. Und von dort hebt dann die Drohne ab und gleitet dann in Richtung Ziel.
Es gibt immer wieder Berichte und Meldungen darüber, dass eine Drohne nicht etwa diesen berühmten Trupp Terroristen tötet, sondern eine Hochzeitsgesellschaft oder eine Beerdigungsgesellschaft. Wie kann das passieren?
Ja, es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt bis jetzt nur ein einziges Drohnenprotokoll, was veröffentlicht wurde. Und dieses Protokoll macht sehr schön deutlich, wie so eine Operation abläuft und was die Verantwortlichen, die Piloten, die Operatoren etc. da überhaupt sehen. Und dieses Protokoll macht eigentlich deutlich, dass die gar nichts sehen. Die sehen meistens Personen, aber sie können nicht unterscheiden, ob das Kinder sind, ob das Frauen sind, ob diese Personen bewaffnet sind oder ob das einfache Zivilisten sind. Zum Beispiel gab es viele Fälle, bei denen wurden irgendwelche Bergarbeiter getötet, weil wahrscheinlich deren Werkzeug mit einer Kalaschnikow oder so verwechselt wurde.
Ja. Oder andersrum, bei Hochzeitsgesellschaften scheint es in Afghanistan üblich zu sein, in die Luft zu schießen.
Genau.
Und dann meint der entsprechende Kommandotrupp in der Wüste Nevada, das seien Terroristen.
Ja, also der Kommandotrupp in Nevada ist natürlich auch mit Informationsbeschaffern vor Ort, die irgendwie vor Ort präsent sind, verbunden. Und natürlich, sowas ist immer wieder passiert, dass man da dachte, das sei ein Angriffsakt.
SWR 1 Leute mit U2 und vor allem mit Emran Feroz, dessen Buch Tod per Knopfdruck über den amerikanischen Drohnenkrieg in dieser Woche aktuell rausgekommen ist. Im Zusammenhang mit diesem Drohnenkrieg, Emran Feroz, spielen zwei Gegenden oder Städte in Deutschland eine Rolle, Ramstein und Stuttgart-Möhringen. Fangen wir mit Stuttgart an. Was passiert da?
Ja, hier in Stuttgart ist eben die Zentrale von AFRICOM, also das steht für US Africa Command, weil eben die Vereinigten Staaten bzw. das US-Militär die ganze Welt in Militäreinheiten einteilt.
Mhm.
Und von Stuttgart ausgehend, von den Cali Barracks, da wird eben die gesamte Kriegsführung auf dem afrikanischen Kontinent koordiniert.
Welche Länder sind das? Somalia?
Das sind, also im bezüglich des Drohnenkrieges wird das jetzt eben auf Somalia und Libyen fallen.
Mhm.
Allerdings muss man hinzufügen, dass diese Schattenkriegsführung der USA auf dem afrikanischen Kontinent eben nicht nur durch Drohnen stattfindet, sondern auch durch Einsätze von Elite-Kommandos und der Ausbildung von lokalen Milizen etc. Und das umfasst mittlerweile fast schon 50 Staaten.
Welche Leute in Libyen bzw. in Somalia wollen die Amerikaner von Stuttgart aus ausschalten?
Also in Somalia wäre das die Al-Shabaab-Miliz, die als Al-Qaida-Ableger im Land gilt. Und in Libyen wäre das der lokale IS-Ableger.
Ist irgendwas über die Zahlen bekannt? Also wie viele Einsätze von Deutschland aus koordiniert sind?
Nein.
Wie viele nicht?
Nein, eigentlich nicht. Also wir wissen aber, dass es hier zum Beispiel in Stuttgart gibt es Analysten, die eben für das Militär arbeiten. Mhm. Und die Aufgabe dieser Analysten ist eben, Videomaterial, Filmmaterial der Drohnen zu analysieren und dadurch Ziele zu lokalisieren.
Welche Rolle spielt Rammstein?
Rammstein, also die Airbase dort, wäre die größte amerikanische, der größte amerikanische Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA. Und Rammstein ist, das wurde auch von Whistleblowern, die aus dem Drohnenprogramm ausgestiegen sind, das ist der Dreh- und Angelpunkt des Drohnenkrieges der USA. Also kein einziger Drohnenangriff würde ohne Rammstein stattfinden. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich dort eine Satellitenrelaisstation befindet, durch die eben mit den Drohnen kommuniziert wird. Das heißt, der Pilot, zum Beispiel in Nevada, kann überhaupt nichts empfangen ohne Rammstein, ohne dieses Satellitensystem, ja, weil dann die Drohne in Afghanistan zum Beispiel einfach nutzlos in der Luft herumfliegen würde und keine Daten übermitteln könnte.
Spielen deutsche Behörden, deutsche Geheimdienste bei diesem amerikanischen Drohnenkrieg irgendeine Rolle?
Ja, also der deutsche Geheimdienst, also vor allem, also das wäre wahrscheinlich zum einen der Bundesnachrichtendienst, auch das BKA, haben in der Vergangenheit immer wieder mit US-Geheimdiensten zusammengearbeitet, mit der NSA und mit der CIA. Und auch durch diese Zusammenarbeit wurden natürlich Informationen ausgetauscht, die wahrscheinlich im Endeffekt dann zur Lokalisierung von Zielen geführt haben.
Emran Feroz, unser Gast heute Vormittag in Leute. Eins noch zum Drohnenkrieg der Amerikaner. Das war ja oder galt als die Domäne von Barack Obama. Hat sich da was verändert mit dem Wechsel zu Trump?
Ja, und zwar insofern, dass das Ganze noch intensiver geworden ist. Also Trump geht noch, also hat mittlerweile in den Monaten, in denen er in Amt ist, fünfmal mehr Drohnenangriffe abgesegnet als Barack Obama im gleichen Zeitraum.
Okay.
Er hat das auf andere Länder erweitert, er zieht andere Länder in Erwägung. Zum Beispiel gab es vor einigen Wochen ein paar Berichte, dass er eventuell in den Philippinen auch bewaffnete Drohnen einsetzen will.
Ja.
Und
die Russen, um das auch zu sagen, haben aufgeholt. Auch die setzen inzwischen Drohnen ein, zum Beispiel in Syrien.
Genau, das ist jetzt so ein globaler Trend geworden, der eben 2001 mit dem ersten Drohnenangriff der Amerikaner und der Bewaffnung dieser Drohnen begonnen hat, dass immer mehr Staaten, unter anderem auch Türkei, Russland etc., sich bewaffnete Drohnen zulegen.
Da wird es Leute geben, die sagen, was daran ist eigentlich so schlecht. Zum einen, man kann viel gezielter vorgehen und man hat deutlich weniger Opfer, als wenn man die großen Bomben runterregnen lässt.
Ja, also zum Ersten bezüglich der Präzision. Das ist also eine Narrative, dass Drohnen viel präziser sind als konventionelle Luftangriffe. Und es gibt da Studien, Analysten, Analysen, die gezeigt haben, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Zum Beispiel im Fall von Pakistan wissen wir, dass nur 4% aller bekannten Drohnenopfer dort in Al-Qaida-Hintergrund hatten. Mhm. Das heißt, dass wahrscheinlich viele, die meisten von ihnen Zivilisten gewesen sind. Es gibt auch eine Analyse, die zeigt, dass Drohnenangriffe in Pakistan und im Jemen unpräziser gewesen sind als Luftangriffe in Syrien und in dem Irak.
Ja, und journalistisch kann man da relativ wenig machen. Das passiert, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, in sehr abgelegenen Gebieten.
Ja.
Und wenn diejenigen, die die Drohnen dann zum Einsatz bringen, sagen, wir haben es gegen Terroristen oder Terrorverdächtige gemacht,
ja,
dann kann man dem ja schwerlich was entgegensetzen.
Ja, also diese Narrative des War on Terror, die hat eben gewonnen, würde ich sagen. Und die wird jetzt auch imitiert von anderen Staaten. Also zum Beispiel die USA sagen ja, wir bekämpfen Terroristen, unsere Drohnen töten nur Terroristen. Ähnliches macht mittlerweile auch die Türkei. Die Türkei benutzt ungefähr seit einem Jahr bewaffnete Drohnen in den Kurdengebieten Und dort ist komplett die gleiche Narrative zu sehen. Also die türkische Regierung sagt, wir töten nur Terroristen, in dem Fall PKK-Terroristen, ja. Was aber wahrscheinlich nur sehr wenig mit der Realität zu tun hat.
Ganz am Ende noch ein ganz kurzer Blick in die Heimat Ihrer Eltern, Afghanistan. Wenn Sie an die Zukunft von Afghanistan denken, wird es Ihnen schwer ums Herz?
Ja, also allgemein und bezüglich des Drohnenkrieges auch, aber generell sind die politischen Verhältnisse in Afghanistan sehr problematisch und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Afghanistan wahrscheinlich weiter vom Frieden als jemals zuvor.
Fast die Hälfte des afghanischen Landes unter Kontrolle oder so gut wie unter Kontrolle der Taliban, Tendenz zunehmend?
Ja, Tendenz zunehmend. Hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich immer mehr Menschen eben in den genannten Regionen, in denen solche Angriffe stattfinden, radikalisieren, weil sie Verwandte etc. verloren haben und dazu eher geneigt sind, die Aufständischen zu unterstützen.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke gleichfalls.
Eins gehört.